Ich habe gerade irgendwie das Google-Dokument zerrockt.
Das heißt?
Ah ne, geht jetzt wieder. Einigermaßen.
Ich finde übrigens, das Intro ist viel schöner als das, was ihr eben besprochen habt.
Nee, wir haben noch nicht angefangen.
Ach komm, so ein Intro wie wir haben das Google-Dokument zerrockt, das hat doch auch mal was.
Ach so, ja genau. Wir haben heute übrigens den Rocker zu Gast. Nein, herzlich willkommen zum heutigen Drupal Center, Drupal Podcast. Ja, wir haben heute mit dabei.
Kaselette, Carsten Rhein von Compress aus Hamburg.
Ronald, der Rocker von den Drupalizers aus Berlin.
Ja, und mal wieder den Sir Fidschi aus München. Ich fange direkt mit den Terminen an. Diese Woche trifft sich die DUK in Ruhrpott am 24.11. und am Wochenende ist der View-Sprint von Compress in Hamburg. Der wird unterstützt von Erdfisch. Und ist da noch jemand dabei, der unterstützt? Das weißt wahrscheinlich du, Carsten.
Ja, Erdfisch, nicht?
Oh, Erdfisch. Also Erdfisch und Compress sind zwei tolle Firmen.
Das ist aber erst nächstes Wochenende, also vom 26. bis 27. Aber wir können es ja auch jetzt schon mal ankündigen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Plätze noch da frei sind. Da müsste ich den Ralf fragen, der leider gerade nicht im Büro ist. Aber ansonsten, wenn ihr da Lust zu habt, mit Views ein bisschen rumzuspielen, was zu lernen, Issues zu fixen und so weiter. Halt nächstes Wochenende, 26., 27. November, wäre dann genau euer Termin. Es gibt da viele Sachen zu lernen, es gibt viel zu helfen. Meldet euch einfach aber entweder bei uns im Blog oder auf Drupal Center gibt es auch einen Beitrag dazu.
Ja, und ich denke, man kann auch durchaus online helfen.
Mit Sicherheit. Also da gibt es so viele Issues, die offen sind, da einfach nur zu lesen und einfach mal reinzuschauen, ob dort etwas invalide ist oder nicht ausreichend beschrieben wurde oder wie auch immer, und da einfach mal drüber zu schauen, das würde den Maintainern schon allein das extrem viel Arbeit abnehmen.
Ja, wir haben heute ein Thema. Haben wir.
Ja, Sitebuilding. Was ist denn Sitebuilding? Was könnte man sich denn unter Sitebuilding vorstellen?
Fragen wir doch mal unseren Gast.
Ja, Sitebuilding. Der Carsten hat mich eingeladen, zum Thema Sitebuilding ein bisschen was zu sagen. Und ich glaube, der Hintergrund ist ein bisschen, dass wir bei Google Plus uns mal darüber unterhalten haben, was eigentlich die Rolle des Sitebuilders ist. Und sind dann dazu gekommen, dass es eigentlich jemand ist, der so eine Drupal-Site nur durch Klicken aufbaut und erstellt, um es mal ein bisschen vereinfacht zu sagen. Aber dass da noch eine ganze Menge mehr dahinter stecken kann, das können wir heute mal so ein bisschen zerlegen. Bei Flo habe ich rausgehört, bei den letzten Podcasts bist auch eher der Sitebuilder, oder wie ist es bei dir?
Ja, ich würde mich komplett als so einer definieren. Ich kann nicht programmieren. Ich bin eigentlich kein Designer. Der Endanwender bin ich auch nicht. Entscheider bin ich auch nicht. Dementsprechend bin ich eigentlich Sitebuilder.
Ja, so kommt man natürlich darauf. Was bin ich denn? Was mache ich denn mit Drupal? Ich entwickle nicht. Ich mache eigentlich nichts, was irgendwie ich gestalte nicht. Ja, ich bin Sitebuilder. Das klingt jetzt ein bisschen so, als wenn es das ist, was übrig bleibt, was ja auch nicht wahr ist, oder?
Das ist der Punkt, und ich habe dieses Wort auf dem Drupal Camp in Berlin so ein paar Mal gehört, und da ging es im Gespräch immer darum, programmierst du auch oder bist du nur Sitebuilder? Und daher kam so ein bisschen mein Versuch, das mal aufzuklären, was man unter dem Sitebuilder eigentlich versteht, weil ich mich auch als Sitebuilder betrachten würde und finde schon, dass es auch eine Arbeit ist, die ganz wichtig ist und die jetzt nicht irgendwie gewertet werden kann gegenüber einem Entwickler. Und ja, lass uns doch mal gucken, was so ein Sitebuilder eigentlich macht.
Also am Anfang würde ich einfach irgendwie erstmal hinstellen, das System Drupal als Frontend, wenn man so möchte, zu begreifen. Also der Entwickler guckt ja eher hinten rein. Was ist da so los? Also mit welchen Funktionen kann ich arbeiten? Also wirklich das Drupal-System sozusagen als Framework zu benutzen und daran zu arbeiten. Und der Sitebuilder, den würde man sozusagen als eine Art Frontend-Entwickler sozusagen bezeichnen können, indem er einfach irgendwie die Masken und Einstellungsmöglichkeiten von der Seite in der Konfigurationsebene halt bedient.
Aber ich denke, da gehört auch noch ein bisschen mehr dazu. Also mal abgesehen davon, dass man das System installiert und konfiguriert und erweitern kann, würde ich auch sagen, dass jemand, der ein Backup von einer Seite erstellt, ja, auch als Sidebuilder gesehen werden kann, weil die anderen Gruppen passen halt auch nicht rein. Und Backups sind meiner Meinung nach auch eine sehr wichtige Sache, vor allem wenn es um Updates geht, beziehungsweise wenn man einen Schritt von zum Beispiel Drupal 6 auf Drupal 7 macht.
Ich würde, glaube ich, noch weiter am Anfang einsteigen. Also, ich sag mal, sowas wie Datenmodelle erstellen. Oder was ist Rocker, was ist Haupttätigkeit, wenn du eine neue Webseite irgendwie anfängst, du stehst davor, irgendwie so, und was ist denn das Erste, was du dir überlegst?
Ja, das sind eigentlich die wirklich spannenden Fragen und die auch schnell in eine strategische Richtung kommen. Wenn man so ein Projekt begleitet, dann wird man irgendwann gefragt, kannst du das machen oder kann man das mit Drupal machen? Und dann gibt es ja so im Grunde zwei Wolken. Die eine Wolke ist eine Erwartung eines Kunden, die Vorstellung, was diese Seite können soll. Und die andere Wolke heißt Drupal und die ganze Modulwelt. Und bestenfalls weiß man von beiden Wolken Bescheid und weiß auch, wie man diese zusammenkriegt, also wie man die größte Schnittmenge hinkriegt mit dem dabei geringsten Aufwand. Und deswegen ist eben auch die Rolle des Sidebuilders aus meiner Sicht, früh in diesen Prozess integriert zu sein, Bescheid zu wissen, was der Kunde eigentlich möchte, also was ist das Business des Kunden, und möglichst weit auch zu kommen, ohne zu programmieren. Also um das nochmal ganz kurz auszuholen, ich glaube, dass etwas zu programmieren wahrscheinlich im Faktor 10 länger dauert, als es zu konfigurieren. Und das ist natürlich eine Stärke von Drupal, solange es Module gibt, die uns dahin führen. Sie sind nicht das Allheilmittel und auch nicht in einer Quantität das Allheilmittel, aber sich dort auszukennen, die Möglichkeiten zu kennen und auch ein Projekt und ein Dienstleister und die eigene Firma davor zu schützen, zu früh zu programmieren oder einen Kunden davor zu schützen, kann auch die Rolle eines Sidebuilders sein. Also das sind so die anfänglichen strategischen Überlegungen.
Im Grunde erstmal Drupal zu kennen, insofern, dass man die Module, die es einfach gibt, zu kennen und daraufhin halt eine Entscheidung zu treffen, ob das umsetzbar ist und wie es umsetzbar ist, beziehungsweise wie viel Programmieraufwand eventuell noch dahinter stecken könnte.
Genau, also bei kleinen Seiten ist ja eigentlich jeder ein Sidebuilder, weil eine kleine Seite, wo nicht viel Custom-Code nötig ist, da ist jeder durch das Konfigurieren und Zusammenfügen der richtigen Module in der Lage, daraus eine funktionierende Seite zu machen. Das funktioniert natürlich dann nicht mehr so einfach, wenn das Projekt größer wird. Das heißt, zum einen gibt es ein Team, was sich darum kümmert und nicht mehr nur ein oder zwei Personen, sondern vielleicht mal 5, 6 oder 7. Und zum anderen ist einfach der Zeitrahmen größer, das Budget ist hoffentlich größer und die ganze Entwicklungsumgebung ist größer. Und dann muss man sich darüber verständigen, mit welcher Modulwelt starten wir denn? Wer hat darüber die Modulhoheit? Wie sprechen wir uns ab, dass die richtigen Module installiert werden? Und natürlich nicht einfach nur der Sidebuilder entscheidet das, sondern das sollte schon in Absprache mit den Entwicklern passieren. Also ich werde wahrscheinlich bei Compress eher mit Panels arbeiten als in einem anderen Projekt, wo ich den Air Display Suite benutze oder irgendwas anderes. Und das sind dann schon so strategische Entscheidungen. Da geht es dann auch darum, ich nenne das mal Nachhaltigkeit. Ne? Also kann ich denn das, was ich da jetzt zusammenklicke, auch transportieren in eine Live-Umgebung? Schaffe ich es, dass 3, 4 Leute gleichzeitig an dieser Konfiguration arbeiten können? Thema Deployment oder Features. Oder das eine andere Richtung geht, das Thema Update-Fähigkeit. Also was ist denn das für ein Modul? Glaube ich auch, dass es das in der nächsten Version noch gibt? Habe ich damit schon Erfahrungen? Das geht auch wieder so ein bisschen in die Modulfrage rein, die ihr auch schon vor ein paar Sendungen hattet. Wie viele Module gibt es und wie finde ich da die richtigen? Aber genau da mittendrin sitzt der Sidebuilder und verteilt im Grunde die Module und eben auch hoffentlich die richtige Strategie, um das Projekt, was ja ein bisschen länger läuft als vielleicht ein paar Monate, dann richtig zu befeuern. Und damit man nicht nach ein paar Monaten mit 100 installierten Modulen, die aber alle mehr gegeneinander als miteinander arbeiten, einfach vor der Wand steht. Und das sind schon so strategische Momente, so, die so ein Sidebuilder auf jeden Fall mit berücksichtigen muss.
Also hat er auf jeden Fall eine zentrale und tragende Rolle.
Er hat auf jeden Fall eine tragende Rolle. Und ich glaube auch, dass es eine Position ist, die zu selten ja ausgeschrieben ist. Also wenn man jetzt mal nach Unterstützung sucht für mittlere und größere Drupal-Projekte, dann wird immer der Drupal-Entwickler gesucht. Und ein Drupal-Entwickler ist jemand aus meiner Sicht, der PHP kann, der Module anpassen kann, der Module entwickeln kann, der sich mit dem ganzen API-Geraffel, hätte ich jetzt fast gesagt, mit der ganzen API-Welt von Drupal auskennt und der dementsprechend sich auf eine Aufgabe fokussieren kann, die er gezielt umsetzen kann. Jetzt kann man das natürlich nicht generalisieren, aber es gibt eben auch Leute, oder es werden eben auch Leute gesucht, die den Architektenansatz haben und diese Draufsicht haben. Und nach meiner Erfahrung ist es oft so, dass die Kunden, die gezielt Entwickler suchen und selbst wenig Drupal-Erfahrung haben, zu früh anfangen zu programmieren, zu lange glauben, dass sie selbst die richtigen Module identifiziert haben oder auch selbst in der Lage sind, das zu bedienen. Also ich will, auch das will ich wieder nicht pauschalisieren, aber das tut ja nicht weh, sich da mal den Ratschlag zu holen, weil gerade an solchen strategischen Entscheidungen einmal mehr gefragt zu haben, kann am Ende 10 Tage Arbeit ersparen, weil man eben das falsche Modul umbiegen muss in eine Richtung, die man vorher vielleicht noch nicht gesehen hat, was das Modul an der Stelle leistet.
Also man kann zum einen sagen, erstmal zusammenfassend nochmal, die Module zu kennen. Ist das wichtig? Was ist auf dem Markt irgendwie? Was ist wirklich stabil? Was können wir übermorgen auch noch benutzen? Dann daraufhin aber auch, kann ich das Modul konfigurieren? Bringt es die Leistung, die ich genau haben will? Ist es exportierbar beziehungsweise also deployment-mäßig ausrollbar? Und im weiteren Schritt, was genau möchte ich damit erreichen? Also ich sag mal sowas wie Views. Kann ich mit Views die und die Abfrage genau so und so abfeuern, beziehungsweise dieses Modul auch wirklich zu kennen, also nicht nur zu wissen, dass es gibt, sondern aus dem Stand heraus bedienen zu können?
Das ist genau eine richtige Fragestellung, Carsten. Wenn man eine Anforderung hat, dann ist man ja relativ schnell versucht, einfach mal danach zu googeln oder danach zu gucken und dann gibt es ein Modul, das heißt so. Als Beispiel habe ich immer dieses Event-Modul, was es mal gab in Drupal 5. Ich glaube, in Drupal 6 gab es das auch noch. Man sucht einen Inhalt vom Typ Event, also lädt man sich das Event-Modul runter und dann macht das Event irgendwas, aber eigentlich auch nicht das, was man will. Und an der Stelle zu wissen, dass man sich auf solide Module beschränkt, die man auch kennt und die man einfach immer wieder verwenden kann, von denen man weiß, wie man sie aufbohrt und also das und wie man sie aufbohrt, das ist halt ganz wichtig. Und natürlich kann ich mir auf einer Seite, die so eine Like-Funktion hat und eine Bewertungsfunktion und noch eine Funktion, kann ich mir natürlich 3 Module installieren oder ich weiß halt, ich kann mir einmal zentral ein Fleck-Modul installieren und kann damit eigentlich ganz viele solche Cases abbilden. Und ich würde heute natürlich auch eine Bewertungsfunktion, so ähnlich wie 5-Star, mir immer mit einer soliden Voting-API im Hintergrund installieren, anstatt ich mir 3 Bewertungsmodule installiere, die eine unterschiedliche Views-Integration haben, die eine unterschiedliche Datenhaltung haben, die einen unterschiedlichen Upgrade-Pfad haben und bei dem nächsten kleinen Update sitze ich mittendrin in Abhängigkeit und habe eigentlich kaum noch eine Chance, da sinnvoll weiterzukommen. Und das sind alles so Dinge, die man als Sitebuilder im Auge behalten muss, wenn man so eine Seite da an den Start bringt und wo man das Team einfach auch davor schützt, später so eine unpflegbare Seite zu kriegen.
Carsten ist gerade dazu gekommen.
Wunderschönen guten Tag an euch alle und ja, macht einfach weiter.
Jetzt frage ich dich mal, Rocker. Ich bin jetzt Kunde und sage, ich möchte sowas wie Facebook, aber auch ein bisschen mehr wie Flickr und ein bisschen YouTube. Ja, also irgendwie, und geht das mit Drupal? Würdest du auf sowas antworten?
Ja, ich bin ja in meiner zweiten Berufsbezeichnung Bedenkenträger und gucke mir das natürlich auch ganzheitlich an, wer das ist und was er eigentlich für ein Ziel hat. Und es ist immer relativ einfach, solche Portale als Vergleich heranzuziehen. Zum einen weiß man, woran er eigentlich denkt. Man hat sozusagen einen konkreten Fall, über den man reden kann. Und die zweite Antwort ist natürlich, es ist relativ unmöglich, sowas für YouTube mal eben zu bauen. Also die Möglichkeiten und Fähigkeiten hat mal eben keiner. Also von diesen beiden Seiten kann man sich annähern und kann auf der Basis dann gucken, ja, was will er dann eigentlich? Und dann geht es darum, das zu sezieren und auseinanderzunehmen. Möchte er da ein Videoportal? Möchte er irgendwie ein Beziehungsportal haben? Oder welchen Teil von Kommunikation möchte er dort haben? Und dann ist es letztendlich eine Aufstellung von Use Cases, von User Stories, die beschreiben, was das Ganze dann machen soll. Und dann geht es eigentlich relativ normal los, wie mit jeder anderen Seite auch. Und natürlich spielen wir diesen Überlegungen schon mit, in welche Modulwelten bewegen wir uns rein, in welches Ökosystem, nenne ich das immer, geht es rein von Modulen. Ja, und wenn wenn er dann damit einverstanden ist, dann geht es halt damit los. Und ich glaube, wichtig ist, nach so einer Anfrage die Erwartungen richtig zu justieren, die da heißt, was kann ich denn am Ende, wenn das Projekt mit uns hier fertig ist, damit machen und erwarten? Ich werde wahrscheinlich nicht, so wie die Anfrage eben klang, Google vom Thron stoßen. Das hat aber nicht nur technische Gründe.
Also für mich hört sich das ja eher danach an, dass der Sitebuilder auch sehr die Rolle eigentlich des Beraters, eines Consultants übernimmt. Und das eigentlich schon fast der größte Teil ist, um später unnötige Arbeiten eigentlich abzuriegeln.
Zum einen das, aber auch um Enttäuschung vorzubeugen. Also wenn mir heute jemand sagt, ich suche ein umfangreiches System, mit dem ich meine Dokumente und Bilder verwalten kann, dann gibt es ganz viel, was Drupal da zur Verfügung stellt, aber dann gibt es auch einiges, wo ich sagen würde, naja, das fällt mal nicht aus der Tüte und da ist einiges dafür zu tun, damit das, was du gerade im Kopf hast, damit gebaut werden kann. Und das hat natürlich auch ein bisschen was mit Beratung und Consulting zu tun, wo es eigentlich erst um die Frage geht, machen wir das überhaupt oder machen wir es überhaupt mit Drupal? Weil man natürlich diese ganzen Modulvielfalten, die da hinten im Kopf sind, die, man schätzt dort zwar nichts durch, aber so eine generelle Machbarkeit oder so generelle Schmerzfelder, die kennt man ja schon. Und die beleuchtet man natürlich auch in jedem Gespräch permanent mit. Man scannt das durch und ordnet das ein. Also insofern ist man auf jeden Fall relativ früh dabei, im besten Fall, um solche Fragestellungen gleich mit zu begleiten. Carsten, wie siehst du denn das?
Genau so. Worum geht's? Ich habe ja nicht so ganz komplett mitgekriegt, worüber ihr geredet habt. Von daher habe ich eben einfach nur gehört, dass also die Kaselette gefragt hat, wie man darauf reagiert. Und grundsätzlich teile ich da einfach deine Sache, dass du sehen musst, wie, also was da wirklich Bedarf ist, unabhängig von den großspurigen Anfragen zur Weltbeherrschungsstrategie der Website, die Leute sich ausdenken. Also ja, aber viel mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen.
In größeren Agenturen wird es natürlich auch Leute geben, die sich um den Vertrieb und die Beratung allein kümmern, aber wenn es dann um Machbarkeiten geht und um Anbahnungsgespräche, dann würden sie natürlich auch die Leute, die sich den ganzen Tag mit der Technik beschäftigen, einfach mal konsultieren und das sind dann in dem Fall die Sitebuilder. Wie sieht es denn aus? Ich habe hier die und die Anforderungen, haben wir da überhaupt eine Chance? Kommen wir da durch? Macht es überhaupt Sinn, dass wir da uns vorstellen? Macht es Sinn, dass wir hier Arbeit investieren, um diesen Kunden ranzuholen? Insofern bist du vielleicht nicht der Berater an der Stelle oder der Verkäufer, aber du würdest dann auf jeden Fall gefragt werden, wenn es genau um diese Frage geht.
Also könnte man einen Unterschied machen zwischen den ausführenden Sitebuilder und den beratenden Sitebuilder?
Ich weiß nicht, ob man diese Unterscheidung machen kann. Also bei mir ist es einfach ein fließender Übergang, was immer auch vom Projekt abhängt und von der Rolle, in der man dann konkret ist. Ich glaube, das eine geht nicht ganz ohne das andere. Also auch die Umsetzung ist ja immer auch eine beratende Tätigkeit. Also es gibt immer Change Requests, es gibt immer Dinge, die man dann doch anders machen kann und das muss man immer auf Basis des Vorhandenen entscheiden, beziehungsweise auch immer neu bewerten, neu einordnen, neues Feedback geben und man ist immer in so einer Kommunikationsrolle auch zum Kunden, aber auch zum Team oder wenn man selber das Team ist, dann ist es relativ einfach, aber man muss immer darüber berichten und das in beide Seiten im besten Fall. Also kriegt man den einen Hut oder den anderen Hut nicht so richtig los. Also man muss auf jeden Fall beide Dinge tun.
Also jetzt bin ich, glaube ich, so einigermaßen im Thema. Ich denke schon, dass das zwei getrennte Jobs sind, dass du die Beratung zwar besser machen kannst oder ich würde eine Drupal-Beratung auch wirklich empfehlen, von jemandem sich geben zu lassen, der gute Sitebuilding-Erfahrung hat, aber dass halt der Beraterjob beziehungsweise auch diese leitende Stelle für das Team, in Scrum würde ich das auch eher Product Owner halt nennen, getrennt ist von jemandem, der rein die Seite halt wirklich dann zusammenbaut. Also für mich ist das eine wirklich deutlichen Berater und der dann halt, ich sag mal, durch das Drupal klickt, um dann Views um zum Beispiel zu erstellen oder Node-Types oder Felder zu konfigurieren, dass das unabhängig von der Beratung ist. Und beide Jobs sind besser, sage ich mal, oder besser umzusetzen, wenn man so ein bisschen von beiden Seiten das halt kennt. Aber ich glaube zum Beispiel, dass ein Zeitbilder nicht unbedingt ein guter Berater sein muss, weil ein Zeitbilder hat da gewisse Dinge umzusetzen. Er sollte zwar verstehen, was Best Use ist und auch verstehen, wie man halt dort Dinge im besten, also für den besten Weg halt für macht, sodass die Endkunden halt damit gut umgehen können. Aber der muss nicht den Kunden beraten und betüdeln, mach das mal so und lieber nicht, oder da halt in politische Geschicke mit eingreifen, oder wie du ja vorhin meintest, auch immer den Mahnenden halt machen. Das muss ein Zeitbilder zum Beispiel nach meiner Meinung garantiert nicht tun. Also ich denke, dass, lieber Rocker, dass das wirklich deine Rolle ist, für die ich dich persönlich auch wirklich schätze und in vielen Projekten auch gerne halt dazu ziehe. Aber von der reinen Jobbeschreibung würde ich sagen, sind das zwei Paar Schuhe, die noch nicht mal so viele übergreifende Dinge haben, auch wenn für eine gute Drupal-Beratung ich jedem empfehlen würde, sich einen Zeitbilder zu holen, sogar mehr als einen Dev.
Das stimmt natürlich, und mit jedem Projekt, was größer ist, hast du natürlich auch mehr Leute, die sich nur darum kümmern, nach außen zu kommunizieren, und mehr Leute, die du quasi davor schützen kannst, mit dem Kunden zu viel Kontakt haben zu müssen, einfach deshalb, damit sie sich auf die Aufgabe konzentrieren können. Und wie ich schon sagte, das wechselt natürlich von Projekt zu Projekt, und auch in der Projektgröße hat man dann durchaus mal unterschiedliche Rollen. Ich sehe das genauso, Kundenpflege findet woanders statt, und trotzdem finden einfach auch Änderungen statt, die man zeitnah mit dem Team besprechen muss und die auch an einer strategischen Stelle eben mit einfließen müssen, wenn es darum geht, dass sich Modulwelten nochmal anders verhalten müssen. Dann ist das einfach, muss das immer durch die Hände des Sitebuilders, der dann entscheiden muss, bleibt man bei dem Modul, wechselt man, wie muss man das migrieren, was heißt das dann, was sind das für Anforderungen. Insofern glaube ich, ist das beides richtig. Das zeigt aber auch, wie unklar eigentlich die Rolle des Sitebuilders ist und wie verschieden man dieses Wort eigentlich benutzt, für verschiedene Jobs, die zu tun sind. Und deswegen würde ich gleich mal einen Ball an die Kaseledit spielen und würde euch mal fragen, ihr macht ja nun auch viele und größere Jobs. Taucht sowas bei euch, also im Grunde ein Posten, Sitebuilding, taucht der bei euch in Angeboten und auf Rechnung auf? Also wird das extra aufgeschrieben oder wird das irgendwie noch eher klassisch als Programmierung bezeichnet? Wie ist da eure Erfahrung mit Kunden, sowas zu verarbeiten?
Den Ball spiele ich gleich mal weiter an Chef.
Also es ist so, dass wir die Beratung halt aufnehmen und auf jeden Fall auch Posten für Drupal-Konfiguration haben, neben Drupal-Entwicklung. Aber es ist schon so, dass wir Sitebuilding als Namen wohl kaum in der Rechnung auftreten haben, weil es da wohl auf Kundenseite auch sehr viel mehr, dass es dort auch mehr Unverständnis geben wird und dass uns das so auf der Rechnung auch eigentlich gar nichts bringen würde. Und daher würde ich da zwischen Konfiguration und Programmierung eher nur unterscheiden und Beratung.
Aber da nochmal die Frage zu deiner Firma, Rocker, wie sieht's denn aus? Also bei welcher Firma bist du gerade?
Naja, also ich bin Teil der Drupalizers, was wir als Arbeitsgemeinschaft bezeichnen, und in der Konstellation sind wir eigentlich für Agenturen tätig, und deswegen wechselt die Rolle auch ein bisschen von Agentur zu Agentur, und ja, das ist momentan so der Wirkungsradius, wie man das so schön sagt.
Also ein Zusammenschluss von Freelancern quasi.
Genau, und die haben sich halt auch schon so aufeinander eingespielt, sodass man dann quasi auch seine Rollen hat, beziehungsweise seine Schnittmengen, und man weiß dann genau, wo man die Dinge übergibt und worauf man sich halt verlassen kann.
Wie viele Leute seid ihr da?
Naja, wir sind vor allem jetzt hier zu zweit, also mit dem Marco Rademacher zusammen, und es gibt noch so ein Netzwerk von 4-5 Leuten, die ich jetzt so als etwas enger bezeichnen würde, mit dem man auch ein Vertrauensverhältnis hat und auch sofort in Projektkonstellationen reinstartet. Ja, und dann ansonsten ist sozusagen das, was jeder als Netzwerk bezeichnet, die Drupal User Group in Berlin, oder eben auch so Zusammenarbeiten, wie wir sie schon mit eben auch mit Compress hatten oder für Compress hatten. Sowas findet natürlich auch über Städtegrenzen hinweg statt.
Ja, ist so ähnlich wie in München, denke ich. Da gibt es auch Freelancer, die eben zusammenarbeiten an Projekten. Wie viele, ihr habt wahrscheinlich auch von jeder Gruppe eben jemand dabei, jemand, der eher Design macht, jemand, der programmieren kann, jemand, der Sitebuilding macht. Wie viele Sitebuilder sind da jetzt bei euch dabei?
Na, das ist jetzt wieder die gute Frage, wo es ein Sitebuilder ist, ne? Also wenn ich jetzt die letzten Projekte sehe, die wir gemacht haben, dann war das sehr konfigurations- lastig in dem Sinne, dass wir gar nichts Neues gebaut haben, sondern wir haben auch bestehend auf vorhandenen Features einfach nur in Anführungsstrichen neue Seiten gebaut, neue Seitenausprägungen. Das heißt, man muss eigentlich in das, was da ist, reinkommen, muss das aufnehmen und für das nächste Projekt einfach ausbauen, umbauen, weiterbauen. Im Grunde waren alle Beteiligten in dem Augenblick auch ein Sidebuilder, weil es nicht um Programmierung ging, nur ein kleines Stück, sondern im Grunde um das richtige Aneinanderkleben der vorhandenen Features.
Ja, das ist sehr schön. Das macht wieder deutlich, wie wichtig Sidebuilder sind.
Kann aber auch genau andersrum sein. Und deswegen führe ich am Anfang eben auch sehr intensive Gespräche und eben auch nicht gerade verkaufsfördernde Gespräche, wo ich genau versuche rauszukriegen, wo denn der Schwerpunkt liegt. Also es gibt natürlich auch konkrete Anfragen für Modulprogrammierung, wo Leute sehr fit sind und sehr tief drinstecken und auch zu Recht an irgendeiner Stelle nicht weiterkommen, weil dort ein Modul fehlt und dann wollen sie halt eine Programmierung haben. Und es gibt Projekte, wie wir sie auch schon hatten, wo 2/3 des Aufwandes nur in Theming reingegangen ist und das, was technisch passiert, eher unspektakulär ist. Und jetzt ist es eben so, dass es ein sehr konfigurationsintensives Geschäft war in diesem Jahr, wo wir sehr viel auf Konfiguration und Features gearbeitet haben. Und das muss man jedes Mal eben rauskriegen. Natürlich auch, um zu sehen, ob man selber der Richtige ist oder ob man dann lieber sagt, nee, da müsst ihr mal lieber andere Leute fragen. Da sind wir nicht so gut drin.
Naja, also im Grunde, um es mal nach ITIL V3 auszudrücken, es geht immer um den Mehrwert für den Kunden und dass man den Kunden glücklich macht, da gehört halt auch mal dazu natürlich, dass man ihm eine Absage gibt und sagt, ist eine tolle Idee, aber mit unseren Mitteln wäre das nicht zweckmäßig beziehungsweise kostet unnötig Geld, was man anders auch besser haben kann. Und ich denke, jeder Kunde wird oder potenzielle Kunde wird einem das danken und wird sagen, okay, beim nächsten Mal fragen wir sie wieder, weil man muss auch schon Größe beweisen, dass man sagt, nee, wir machen sowas nicht.
Ja, aber ich find's halt angenehm, dass man es auch machen kann, muss ich jetzt einfach mal so sagen, und sich nicht irgendwo hin verbiegen muss. Ich merke auch mit jeder Absage, dass ich mich einfach wohler fühle, eine neue Absage auszusprechen. Das klingt jetzt so ein bisschen harsch, aber es ist, passiert ja nun auch einfach mal, dass man einfach merkt, dass es nicht passt. Umso sicherer fühle ich mich aber bei den Dingen, die ich dann mache, und umso mehr Spaß macht es natürlich auch. Also sonst ist ja auch keinem geholfen.
Wir wissen halt immer noch nicht so ganz genau, man kann es nicht so scharf trennen, was ist der Berater, was ist der Sidebuilder, was ist der Entwickler. Da fehlt einfach irgendwie, also wie auch am Anfang gesagt, es wird immer nach dem Entwickler gesucht und der Entwickler ist meistens auch gemeint, einfach jemand, der sich die Masken angucken kann und Views konfigurieren kann, beziehungsweise ein Datenmodell erstellen kann und einfach sich überlegen kann, wie baue ich jetzt diese Kundenanforderung effektiv nach oder setze sie um. Da könnten wir jetzt einfach fordern, Herr Wirtschaft, wir sind nicht nur Entwickler, sondern wir sind auch Leute, die konfigurieren können und wir nennen sie Sidebuilder. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Drupal-Phänomen ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch in anderen Systemen eine solche Abgrenzung in irgendeiner Form gibt, dass es dort einfach Leute gibt, die nicht programmieren können, sondern im Prinzip einfach nur konfigurieren, also einfach nur jetzt in Anführungsstrichen gesehen, bitte. Ich hoffe, ihr habt sie alle gehört, die Anführungsstriche. Das wird auch noch ganz interessant, wie sich das einfach weiterentwickelt.
Ich sehe schon, ich habe einen sehr interessanten Podcast verpasst, weil ich habe dazu eine völlig andere Meinung. Nach meiner Meinung ist es so, dass man eher im Freelancer-Bereich auf diese Problematik trifft, dass man alles machen muss. Innerhalb unseres Teams sehe ich eigentlich nur, dass uns jemand anfragt, dass wir bitte eine Drupal-Seite bauen und dass dann halt dort entschieden wird, welchen Teil des Jobs man macht, auch egal, ob wir das jetzt auf der Rechnung schreiben oder nicht. Aber es gibt dann kaum noch Überschneidungen zwischen Entwicklern, Sidebildern, Themern und vielleicht auch der Beratung. Also bei aller Liebe, ich würde hier unsere Devs nicht zur Beratung zum Kunden schicken oder ich würde auch tunlichst nicht anfangen, jetzt hier irgendwie Gestaltung zu machen. Also das, aber ich glaube, damit bewege ich uns nur zurück an den Anfang dieses Podcasts und spannend, ich werde es mir dann auch nochmal anhören und eure Argumente sehen, aber also ich sehe das eigentlich total anders.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das Schöne an dem Podcast, den kann man sich immer wieder anhören. Letztendlich ist aber so, dass natürlich die Freelancer nicht alleine arbeiten in der Regel, sondern tatsächlich schon Freelancer-Netzwerke sich gegründet haben und das halt einfach regional aus den Drupal User Groups raus. Ich würde sagen, wir können da mal wieder das Feedback von unseren Zuhörern anregen. Schreibt unter den Podcast drunter, wie ihr das seht, welche Rolle hat der Sitebuilder, wenn ihr selbst Freelancer oder Firmenangehöriger seid, wie ist das bei euch? Teilt uns einfach mit, wie das bei euch gehandhabt wird.
Natürlich ist es noch so, dass die Freelancer schon eher Generalisten sind. Also ich stimme da Carsten völlig zu. Und ich kann auch da nur mal rausrufen, Leute, arbeitet zusammen, spezialisiert euch, bildet Teams, wenn ihr größere Projekte machen wollt, lehnt Jobs ab, damit ihr andere Dinge, die ihr besser machen könnt, auch besser machen könnt und damit ihr die überhaupt machen könnt. Es bringt unglaublich viel und ja, kommuniziert miteinander. Trefft euch in User Groups und organisiert euch. Es hat auf jeden Fall einen Riesenwert.
Ich würde sagen, wir schließen hier mit dem Podcast ab. Wir würden auch dich, Rocker, gerne wieder mal einladen, damit wir das Gespräch nochmal vertiefen. Vielleicht kommt über uns noch eine Erleuchtung, was der Sitebuilder eigentlich doch für uns ist, beziehungsweise warten wir mal das Feedback von unseren Zuhörern ab.
Dabei fällt mir ein, dass wir den Meinolf Droste auf jeden Fall dann einladen sollten, weil wir hatten ja eine sehr reichhaltige Diskussion auf Google Plus mit ihm. Der sieht das ja auch sehr eher generalistisch, dass der Sitebuilder für die gesamte Webseite halt zur Verantwortung steht. Und das wäre bestimmt auch ein spannender Gesprächspartner.
Und ein schönes Thema wäre sicher auch, wie sieht der Drupal-Architekt aus, wenn man diesen Titel mal ins Feld führt, gegenüber einem Drupal-Sitebuilder. Aber das kann sicherlich ein Thema sein für eine schöne neue Folge.
Ja, und vielleicht auch für eine Rechtsberatung, weil Ralf hat mir erzählt, dass Architekt ein geschützter Begriff ist, den ja keiner führen darf. Also passt bloß auf, euch Drupal-Architekt zu benennen. Da könntet ihr wirklich verklagt werden von der Handelskammer oder sowas. Also ich weiß jetzt, was du meinst, aber nur nochmal der kleine Hinweis, dass sieht das deutsche Recht gar nicht so gerne, sich Architekt zu nennen. Ne?
Gut, aber Software-Architekt ist ja auch ein üblicher Begriff oder eine übliche Rolle. Inwieweit man das als Titel führt, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, das führt an der Stelle auch zu weit jetzt.
Ja, denke ich auch.
Eine Kleinigkeit habe ich noch, und zwar habe ich gerade erfahren, dass bei dem vorhin angesprochenen ViewSprint vom 26. bis 27.11. noch 2 Plätze frei sind. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, einen Kommentar entweder auf Drupal Center oder bei Compress in den Blog schreiben, dann würdet ihr daran noch teilnehmen können. Ja, dann bedanken wir uns bei unseren Zuhörern. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Sitebuilder definieren würdet, wenn ihr dazu was zu sagen habt. Ich verabschiede mich. Kasselett ist raus.
Danke für die 5 Minuten Faustcast. Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke, dass ich hier zu Gast sein durfte in eurer netten Runde.
Ja, nochmal vielen Dank an unseren Gast, den Rocker, und ich wünsche euch auch noch eine schöne Woche.